Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytarier. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Ja, heute eine super Folge, auf die ich mich sehr gefreut habe und die ich euch auch schon angekündigt habe. Professor Dr. Jens Bülte, Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht von der Universität Mannheim. Jetzt fragt ihr euch bestimmt zu Recht, okay, also Strafrecht, Wirtschaftsrecht, Steuerstrafrecht, was hat das alles mit Tierschutz und oder vegan zu tun, beziehungsweise mehr mit Tierschutz? Das kann ich euch sagen, er hat sich spezialisiert auf Wirtschafts- und Steuerstrafrecht im Bereich Tierschutzgesetz und Lebensmittelrecht und das ist richtig spannend, da ist er richtig aktiv, auch mit einem Team und ich kann euch nur empfehlen, jetzt dran zu bleiben, denn was ihr jetzt hört, wird auch viele überraschen. Ich wünsche euch wirklich ganz viel Spaß und Informationen mit der Folge. Gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast und ansonsten, ich kann euch nur immer wieder darum bitten und euch danken, den Podcast zu teilen, zu abonnieren, weiter zu verbreiten, denn jeder, der den Podcast hört, gewinnt an Informationen und das Tracking vom Podcast ist gut und somit verbreitet sich der Podcast und die Idee und meine Philosophie und unsere Philosophie immer weiter. Und jetzt viel Spaß mit der Folge mit Professor Dr. Jens Bülte.
Lust auf Vegan Podcast, die Werbung.
Auf der Suche nach einem möglichst komplexen Vitamin- und Mineralstoffkomplex bin ich ja bei Athletic Greens gelandet und das möchte ich euch heute einfach nochmal vorstellen, weil es ein wirklich geniales Produkt ist. Das Produkt wurde vor 10 Jahren mit Hilfe von Ärzten, Heilpraktikern und Ernährungswissenschaftlern entwickelt und ist, was ich bisher gefunden habe, das wohl nahezu vollständigste Multinahrungsergänzungsmittel, was es eben so gibt, was ich gefunden habe. Es ist von der Rezeptur ständig angepasst und ist derzeit in der über 50. Version auf dem Markt. Was ich besonders gut finde oder was ich eben besonders schätze daran ist, es ist super verträglich, vor allem auf nüchternen Magen, weil mein Problem ist, ich habe morgens im Prinzip kein Appetit. Ich tue mich auch unheimlich schwer, eben was zu mir zu nehmen. Hab dann natürlich mittags das berüchtigte Nachmittagstief, hab dann abends Hunger. Und ich meine, pflanzliche, vollwertige Ernährung hin oder her, wenn man natürlich dann abends zu viel isst und dann geht's los. Ich muss ja einige Kilo abnehmen. Ich habe wieder angefangen, Sport zu machen. Die Arbeit wird wieder mehr. Und da merke ich halt gerade im Moment, wie genial das Produkt eben ist und eben auch für jedermann wirklich geeignet ist. 75 Vitamine, Mineralstoffe morgens mit einem Löffel in Pulverform, was ich natürlich super finde. Es wird schon verarbeitet, es ist vegan, es ist super löslich, hat maximal 1 Gramm Zucker pro Portion. Es schmeckt wie ein milder grüner Smoothie, wirklich sehr angenehm, eben vor allem auch nicht zu süß. Und es ist halt sehr gut verträglich. Ein Löffel Pulver in kaltes Wasser, 20 Minuten geschäkt, morgens getrunken. Ist extrem angenehm, es bleibt auch kein Rest im Shaker drin, es ist wirklich super löslich und ja, es unterstützt einfach alle Kernbereiche der Gesundheit, Energie, Konzentration, mentale Klarheit, Immunsystem, Verdauung, Darmgesundheit, Regeneration, Haut, Haare, Nägel, Lebergesundheit und. Was ich eben merke, wenn ich diese Morgenroutine eben habe mit einem Löffel in kaltes Wasser, ich habe also so nach einer kurzen Zeit eben so, man merkt richtig so im Kopf, es fährt morgens alles hoch. Ich trinke maximal noch einen Becher Kaffee, wenn überhaupt. Das merke ich eben auch. Das ist auch genial daran. Man hat dieses Nachmittagstief nicht und In meinem Fall, was natürlich genial ist, ich habe abends oder auch generell einfach deutlich weniger Hunger. Also es ist wirklich sowas wie, also es unterstützt so ein bisschen die Appetitzyklung und das finde ich eben genial daran. Man kann es ausprobieren. Es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, das ist super seriös und das Geniale ist, man kann es im Abo bestellen, alleine oder auch zu zweit und damit spart man eben nochmal bares Geld. Und man muss nicht immer wieder dran denken, es neu zu bestellen, beziehungsweise man hat überhaupt dieses jedes Mal neu bestellen einfach gespart. Nach 30 Tagen ist das Paket vor der Tür und die nächste Monatsportion ist eben frisch vor der Tür. Das ist genial. Wenn ihr das ausprobieren wollt, wenn ihr es bestellen wollt, habe ich natürlich ein super Angebot für euch. Unter www.athleticgreens.com/lustaufvegan gibt es für alle Hörer und Hörerinnen meines Podcasts ein exklusives Angebot. Es ist, sind noch Goodies mit dabei, 5 Travel Packs und Vitamin D3 plus K2 ist mit dabei. Ich kann es euch, wie gesagt, extrem empfehlen. Also meine Erkenntnisse sind also Verdauungsförderung, Immununterstützung, Erholung und in meinem Fall eben eine Appetitzyklung, was ich persönlich gut finde. Also probiert's aus, bestellt das Abo unter www.athleticgreens.com/lustaufvegan könnt ihr das bestellen und habt somit immer und habt somit jeden Monat euer frisches Päckchen vor der Tür und tut damit eine ganze Menge für eure Gesundheit und Unterstützung von allem. Also heute zu Gast bei mir Professor Dr. Jens Bülte. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Natürlich so eine Frage vorab, wenn man jetzt schaut, wer ist Professor Dr. Jens Bülte, findet man Sie unter dem Thema Wirtschafts- und Steuerstrafrecht. Jetzt sind wir heute bei mir im Vegan-Tierschutz-Podcast. Vielleicht so eine kurze Einleitung für die Hörer, warum wir quasi heute reden und warum Sie als Fachanwalt für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht sich mit dem Thema Tierschutzgesetz, Tierrecht beschäftigen.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung, Herr Hübner. Ich freue mich, dass ich hier zu dem Thema, was mir doch sehr am Herzen liegt, ein bisschen was erzählen darf. Die Frage, was ich als Wirtschaftsstrafrechtler mit Tierschutz zu tun habe, die bekomme ich regelmäßig gestellt. Aber wenn man sich genauer überlegt, in welchem Bereich viele Verletzungen von Tierschutzrecht begangen werden, dann wird relativ schnell deutlich, dass es um Unternehmen geht. Natürlich gibt es auch Menschen, die ihren Haushund oder ihre Hauskatze quälen oder ihren Sittich oder was auch immer. Aber ich glaube, dass da relativ effektiv und auch sehr ernsthaft gegen vorgegangen wird. Wir haben aber einen Bereich der Unternehmen, in denen aus meiner Sicht zumindest eine ganze Reihe von Straftaten begangen werden. Und wenn wir es mit Straftaten aus und in Unternehmen zu tun haben, dann sind wir relativ schnell im Wirtschaftsstrafrecht. Und das ist eben mein Spezialgebiet. Also das ist mein Forschungsgebiet. Ich bin nicht Fachanwalt, ich bin Wissenschaftler und arbeite in dem Bereich und beschäftige mich mit den Grundlagen des Wirtschaftsstrafrechts. Und ich kann ehrlich gesagt nicht erkennen, warum eine systematisch und organisiert begangene Tierquälerei kein Wirtschaftsstrafrecht sein soll.
Genau, also das führt mich nämlich jetzt mal als Laie, ich frage ja heute als Laie den Fachmann natürlich zu vielen Fragen. Wenn ich mir jetzt so das Tierschutzgesetz anschaue und dann einfach mal so schaue, welche Strafen werden überhaupt mal ausgesprochen, habe ich persönlich so das Gefühl, dass viele, ich sag jetzt mal Gerichte oder auch Staatsanwälte, das Tierschutzgesetz mehr wie so ein Maßgabenkatalog behandeln, der irgendwie eine breite Auslegungssache hat, obwohl die Gesetze im Tierschutzgesetz selbst ja doch sehr klar formuliert sind. Sehen Sie das oder beobachten Sie das ähnlich?
Ja, wir müssen natürlich zunächst feststellen, dass die Staatsanwaltschaft oder die Strafgerichte, genauso wie die Kriminalpolizei, nur dann überhaupt Bedeutung haben in dem Bereich, wenn es um Straftaten gegen das Tierschutzrecht geht. Und diese Straftaten sind in § 17 des Tierschutzgesetzes geregelt. Und da gibt es Tatbestände, die relativ offen formuliert sind, aber sich in der Rechtsprechung doch mittlerweile so weit geklärt haben, dass man von hinreichend bestimmten Strafvorschriften ausgehen kann. Und Voraussetzung für eine Strafbarkeit, also dass wir wirklich von Freiheitsstrafen oder Geldstrafen reden können überhaupt, ist, dass entweder ein Tier ohne vernünftigen Grund getötet wird oder ein Tier roh misshandelt wird und dadurch dann Qualen erleidet, leidet oder Schmerzen empfindet. Und die dritte Möglichkeit, die dritte Variante ist eben, dass Tiere länger anhaltende Schmerzen oder sich wiederholende Schmerzen oder Leiden durch die Tat erleiden, die nicht ganz unerheblich sind. Und da muss man von vornherein sagen, nicht ganz unerheblich heißt, es darf sich nicht um Bagatellen handeln. Das heißt aber, dass wir relativ schnell im Bereich der Kriminalität sind. Also wenn Sie Ihren Hund mehrfach treten und nicht nur mit dem Fuß etwas schubsen, dann sind wir genau genommen eigentlich schon im Bereich der Tierquälerei. Das heißt also dann auch schon im Kriminalstrafrecht. Und da müssen sich dann die Staatsanwaltschaften und Gerichte mit befassen. Und insofern habe ich die Beobachtung gemacht, dass die Straftaten, die angezeigt werden, im Bereich des Privaten relativ ernst genommen werden, im Bereich der Unternehmen aber kaum ernsthaft verfolgt werden.
Das war jetzt eher so mein Bauchgefühl aus meiner Beobachtung. Das heißt, das beobachten Sie als Wissenschaftler, der da in der Materie drin ist, ja ähnlich. Wenn wir jetzt aber diese drei Punkte, die Sie gerade gesagt haben, jetzt einfach vielleicht nur mal, also wenn ich die jetzt mal, ich meine, ich ernähre mich seit 8 Jahren vegan, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ohne triftigen Grund Schmerzen zugefügt, nehme ich mal als Beispiel dieses betäubungslose Kastrieren von Ferkeln. Jeder Mensch, der also halbwegs Empathie hat, dem muss doch klar sein, dass das eine Zufügung von Schmerzen, also das wird ja gemacht, damit diese Hormone nicht im Fleisch sind und dieses Fleisch später nicht, ja, also sauer oder zähig schmeckt, zum Beispiel. Ist das, also ja, das ist in meinen Augen, ist das natürlich kein vernünftiger Grund.
Vorsichtig, bitte nichts vermischen. Für die Zufügung von Leiden oder Schmerzen, die nicht unumgänglich sind, gibt es keine vernünftigen Gründe.
Das heißt, ja, natürlich, selbstverständlich, Tier, ja.
Nein, auch rechtlich nicht. Auch rechtlich
auch,
nicht.
Okay.
Dieses Merkmal ohne vernünftigen Grund gilt nur für die Tötung von Tieren.
Das
heißt, nur dann, wenn ein Tier getötet wird, ist die Frage zu stellen, vernünftiger Grund ja oder nein. Das ist beispielsweise die Diskussion bei dem Kükentöten
gewesen. Okay.
Gibt es einen vernünftigen Grund? Sind wirtschaftliche Gründe allein vernünftige Gründe?
Ja.
Die Frage, die Sie jetzt ansprechen, die betäubungslose Kastration von Ferkeln, das ist eine Frage, ob ich einem Tier Schmerzen oder Leiden zufüge, die unumgänglich sind. Und hier liegt es auf der Hand, dass diese Schmerzen und Leiden natürlich nicht unumgänglich sind. Und da hat man eine Sonderregelung geschaffen. Es gibt also eine Ausnahme im Tierschutzgesetz, oder gab eine Ausnahme, jetzt Ende 2022 läuft es aus, eine Ausnahme im Tierschutzgesetz, die besagt hat, dass Ferkel bis zu einem bestimmten Alter betäubungslos kastriert werden dürfen. Hintergrund ist, dass man bis in die 80er Jahre zum Teil davon ausgegangen ist, dass besonders kleine Lebewesen, besonders junge Lebewesen, keinen Schmerz spüren können. Hat man auch bei Menschen angenommen. Man hat zum Teil bei Kleinkindern, bei Kleinstkindern angenommen, dass sie gar keine Schmerzen spüren. Und deswegen hat man Kleinstkinder auch Behandlungen unterzogen, wo wir heute die Hände über den Kopf zusammenschlagen würden und sofort das Jugendamt losrennen würde, wenn alles gut funktioniert. Nur das ist der Hintergrund, dass man gesagt hat, die Tiere spüren das gar nicht. Das ist natürlich längst Vergangenheit, dass man das glaubt ernsthaft. Aber wenn Sie in die Literatur der 70er, 80er Jahre reinschauen, dann ist man da der Meinung, das kriegen die gar nicht mit. Wir sehen das immer noch beim Fohlenbrennen beispielsweise. Da ist man immer noch der Meinung, dass die Tiere das nicht merken oder nicht so viel Schmerzen haben, dass man das verhindern müsste. Und bei den Ferkeln kommen natürlich dann wirtschaftliche Aspekte hinzu. Und da werden wirtschaftliche Fragen diskutiert, die allerdings, muss man sagen, ohne dass man wirklich in eine sachliche Diskussion gekommen wäre, vertreten werden. Also wenn Sie sich da die Diskussion im Bundestag anhören oder im Landwirtschaftsausschuss, ich war damals als Sachverständiger im Landwirtschaftsausschuss, weil es um die Verlängerung ging, da konnte ich als Jurist nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil da ausschließlich wirtschaftlich argumentiert wurde. Und das ist dem Tierschutzgesetz eigentlich fremd.
Okay, das heißt, es wird doch dann aber unterm Strich, wird doch dann eben genau das, was zum Beispiel viele Veganer immer anprangern, wird ja klar und offen die Wirtschaftlichkeit über das Wohl der Tiere gestellt.
Dass das in der aktuellen Anwendung des Tierschutzgesetzes so ist, das kann man, wenn man sich da ernsthaft mit beschäftigt hat, nicht bezweifeln. Das kann man nicht in Abrede stellen. Das Beispiel dafür ist wirklich dieser Umgang mit Eintagsküken. Wenn Sie sich anschauen, was das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat, das hat in einer Entscheidung von 2019, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, gesagt, dass ausschließlich wirtschaftliche Gründe nicht ausreichend sind als vernünftige Gründe, um ein Tier zu töten. Und Trotzdem hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, weil die Unternehmen jetzt darauf eingestellt sind, dass sie eben die Küken ausbrüten und die männlichen dann töten und verfüttern und weil es zu teuer wäre, das umzustellen und dann nochmal umzustellen, wenn jetzt die Möglichkeit weitgehend entwickelt ist, im Ei schon das Geschlecht festzustellen, weil also diese doppelte Umstellung zu teuer wäre. Deswegen lässt man diese Tötung von Küken, diese massenhafte Tötung noch zu für den Übergangszeitraum. Die Entscheidung ist aus meiner Sicht in sich widersprüchlich.
Und ja, das kaum wollte ich gerade sagen. Das ist ja paradoxe Aussage von einem Gericht.
Wenn Sie sich die Entscheidung anschauen, dann sehen Sie auch, dass die zweite Hälfte der Entscheidung überhaupt nicht zur ersten passt.
Genau, ja.
Der erste Teil der Entscheidung entwickelt, warum wirtschaftliche Gründe allein nicht ausreichend sein können, um einen vernünftigen Grund zu begründen im Sinne des Paragraphen 17 oder auch Paragraph 1 des Tierschutzgesetzes. Und dann sehen Sie den zweiten Teil und dann wird nur noch wirtschaftlich argumentiert. Also die beiden Teile sehen so aus, als hätten es völlig unterschiedliche Menschen entwickelt, die Argumentation. Und was häufig auch überhaupt nicht gesehen wird, ist, dass damit nicht das Kükentöten als solches erlaubt ist, sondern es nur dann nicht verboten ist, wenn ein Unternehmen dadurch in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommt.
Genau, das wäre nämlich meine Anschlussfrage gewesen. Also diese großen Brütereien, ich meine, ich habe da jetzt keine Einsicht in Bilanzen und so, aber es kann mir doch kein Mensch erzählen, dass die das nicht finanziell stemmen könnten, das eben umzustellen. Jetzt vielleicht nicht innerhalb von einer Woche, aber ich sag mal innerhalb von einem Jahr doch spätestens. Also das heißt, wenn die wirtschaftlich in der Lage sind, dieses Eier durchleuchten oder wie auch immer bei sich einzuführen, ohne dann jetzt direkt, ich sag mal, pleite zu gehen, dann findet doch eigentlich das Gesetz bei den Firmen keine Anwendung mehr. Die Frage ist natürlich klar, wer entscheidet das dann? Also wenn die sagen, nee, das ist zu teuer und kostet, dann müsst ihr jetzt eigentlich schon wieder fast dann, ich sag mal, eine Buchprüfung oder wie eine Wirtschaftlichkeitsprüfung stattfinden, um dann diesem Unternehmen beweisen zu können, nee, ihr könntet das aber.
Wenn man diese Entscheidung ernst nähme, dann müsste man als Staatsanwaltschaft ein Verfahren einleiten und im Rahmen dieses Strafverfahrens gegen das Unternehmen genau ermitteln, wie hoch die Kosten sind.
Genau.
Und wenn man die Kosten festgestellt hat, dann müsste man die Frage stellen, ob diese Kosten unzumutbar sind. Und erst dann kann man entscheiden, ob man es mit einer Straftat zu tun hat oder nicht.
Das ist jetzt kein naives Denken von mir, sondern das wäre tatsächlich rechtlich zumindest möglich.
Das wäre aus meiner Sicht rechtlich zwingend. Denn wenn ein Gericht sagt, die Tötung von Küken ist so lange zulässig, wie es wirtschaftlich für den Unternehmer unzumutbar ist, es anders zu machen, dann ist doch die Folgerung, dass ich als Unternehmer darlegen muss, oder ich muss als Gericht zumindest mir die Überzeugung davon verschaffen, ob das tatsächlich unzumutbar ist. Bedingung für das weitere Zulassen, Unzumutbarkeit. Also muss ich ja die Unzumutbarkeit auch feststellen. Und das bedeutet, dass die Veterinärämter eigentlich hingehen müssten und bei jedem einzelnen Unternehmen sich die Frage stellen müssten, ist das wirtschaftlich zumutbar? Und wenn sie zum Ergebnis kommen, dass es wirtschaftlich zumutbar ist, dann müsste man ein Strafverfahren einleiten. Wird natürlich nicht gemacht.
Ja, und jetzt schließe ich mal noch eine naive Frage ganz hinterher. Warum wird es nicht gemacht?
Der Aufwand wäre natürlich riesig groß. Es besteht natürlich auch kein großes Interesse daran. Das hat man ja schon daran gesehen, dass sich zwei Gerichte geweigert haben, sich mit den Fragen überhaupt nur ernsthaft zu befassen. Das Verwaltungsgericht Minden und das Oberverwaltungsgericht in Münster, also NRW, die sogar dazu gekommen sind, zu dem Ergebnis, dass wirtschaftliche Gründe allein ausreichen können. Die haben sich damals mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht ernsthaft beschäftigt, die dazu sich ja auch schon geäußert hat. Also es besteht kein Interesse daran und es ist eben auch spannend zu sehen, wie die Politik damit umgeht. Wenn Sie in die politischen Stellungnahmen reinschauen, insbesondere aus dem Landwirtschaftsministerium, dann heißt es da immer noch, Kükenschreddern ist im Moment noch erlaubt. Das stimmt nicht. Die richtige juristisch saubere Lösung ist zu sagen, das Kükenschreddern ist verboten, es sei denn, es ist für das Unternehmen unzumutbar. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist für alle Unternehmen unzumutbar, weil die das wirtschaftlich nicht leisten können. Aber das müsste man ja erstmal feststellen. Ja. Also ich kann Ihnen auch nicht sagen, es kann gut sein, dass es wirtschaftlich unzumutbar ist, weil ich habe das nie durchgerechnet. Das kann ich auch gar nicht durchrechnen. Und da kommt noch ein weiterer Punkt dazu. Das Bundesverwaltungsgericht hat damals gesagt, weil diese Feststellung des Geschlechts im Ei unmittelbar vor der Serienreife steht, können wir das jetzt noch kurzfristig zulassen? Die sind von einem halben Jahr ausgegangen, vielleicht einem Jahr, genauso wie Sie das gesagt haben. Die Zeit ist längst abgelaufen und trotzdem hat sich nichts getan. Wir sind jetzt bei einer, wann soll es verboten werden? 2024?
Ich glaube Ende, ich habe es gerade gelesen, ich glaube Ende ist ja gerade diese Woche beschlossen worden, also wo wir jetzt den Podcast aufnehmen, ich meine Ende 2022. Auch da wird jetzt wieder spekuliert, ob es dann sogar nochmal eine zusätzliche Übergangsfrist gibt. Also die Übergangsfrist ist ja eigentlich schon längst rum. Jetzt ist ja erst das Gesetz im Bundestag beschlossen worden und jetzt wird natürlich schon wieder spekuliert, dass dann der Bauernverband kommt und sagt, ja, aber jetzt habt ihr es beschlossen und wir haben jetzt die ganze Zeit gewartet und viele gehen ja davon aus, dass es jetzt nochmal irgendwie 2-3 Jahre Übergangsfrist gibt.
Ja, diese Übergangsfristen sind natürlich ein beliebtes Mittel der Politik, um vorzutäuschen, dass man aktiv würde, tatsächlich aber alles beim Alten zu lassen. Also das ist ja bei den Kastenständen sehr deutlich.
Wo ich eben natürlich direkt mal wieder hellhörig geworden bin, Sie haben eben gesagt, 2 Gerichte aus Nordrhein-Westfalen, ist natürlich jetzt am Schellen, wer Böses denkt, dass es ausgerechnet Nordrhein-Westfalen ist, wo der Bauernverband ja recht stark ist. Aber ist jetzt, ich sag mal, das ist jetzt einfach mal laut gedacht meinerseits natürlich, ne?
Ja, das kann ich nicht sagen. Wir haben auch im Verwaltungsgericht in Köln, die haben eine Entscheidung getroffen, bei der sie einen Transport in einen Hochrisikostaat, einen Tiertransport in einen Hochrisikostaat untersagt haben. Das hat das OVG Münster dann auch wieder gekippt mit einer sehr zweifelhaften Begründung. Also häufig hängt es einfach von den Personen ab, die die Entscheidung treffen.
Wenn ich jetzt mal auf eine andere Sache eingehe, zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel uns die Schweineschlachtung anschauen, ist ja vorgegeben, dass dieses vor der Schlachtung, das Einschläfern, dieses bewusst Betäuben jetzt aber, der Tiere muss ja rückstandsfrei erfolgen. Also es darf da ja kein Medikament oder sowas angewendet werden. Und deswegen gibt es ja in der Praxis immer noch diese, also zum einen die Elektroschock-Geschichte und dann halt, was ja mittlerweile auch immer des Öfteren praktiziert wird, diese Gondeln, wo also mehrere Tiere in diese Kammern fahren und dort über teilweise 1,5-2 Minuten mit CO2 betäubt, in Anführungszeichen, also zu Tode gequält werden, muss man eigentlich sagen. Wenn ich mir jetzt anschaue, eben nochmal Paragraph 17 und Strafrecht. Für mich persönlich ist ja dieser Betrieb, der das macht, wäre jetzt für mich ein, ich sag mal, ein wirtschaftliches Verbrechen, weil eben zur Gewinnung von eben Geld diese Tiere erstmal zu Tode gequält werden. Dann gibt es ja noch die Statistiken, wie viele beim Ausbluten dann wieder aufwachen. Und dann gibt es ja nochmal Statistiken, sogar vom Statistischen Bundesamt, wie viele das Ausbluten noch überleben und dann in dem Brüter aufwachen. Also mal angenommen, wir finden jetzt einen Staatsanwalt und Gericht, der das richtig durchzieht. Wie hoch wäre denn die Strafe für so jemanden bei einer gegebenfälligen Verurteilung?
Also wir haben vor kurzem einen Fall gehabt vom Landgericht Kassel. Da ging es um einen Geschäftsführer eines Schlachthofs, in dem ja doch eine große Zahl von Betäubungen, Elektrobetäubungen nicht funktioniert haben, nicht so funktioniert haben, wie sie funktionieren sollten. Die Entscheidung ist relativ ausführlich dazu. Das Gericht hat sich mit der Frage beschäftigt, in wie vielen Fällen es eben nicht zu einer ordnungsgemäßen Betäubung kommt, hat dann auch festgestellt, dass die Tiere, die dann ohne Betäubung ja den Schnitt zum Ausbluten bekommen haben, dass die im Sinne des Paragraphen 17 gelitten haben. Und da ist dann eine Geldstrafe gegen den Geschäftsführer verhängt worden. Dem hat man vorgeworfen, dass er nicht dafür gesorgt hat, dass die Elektrobetäubungsanlage funktioniert. Die Höhe der Geldstrafe habe ich jetzt nicht im Kopf.
Aber keine Freiheitsstrafe.
Nein, da hat es keine Freiheitsstrafe gegeben. Interessant ist in dem Kontext, dass das Oberlandesgericht in Frankfurt diese Entscheidung in gewisser Weise korrigiert hat und deutlich gemacht hat, dass es die Strafe des Landgerichts für ausdrücklich zu gering gehalten hat. Die Richter haben es in ihrer Entscheidung haben deutlich gemacht, dass sie den Strafrahmen nicht korrigieren durften. Das hing mit prozessualen Besonderheiten zusammen. Haben aber deutlich gemacht, dass hier eine deutlich höhere Strafe angebracht gewesen wäre. Was Freiheitsstrafen angeht, ob zur Bewährung ausgesetzt oder nicht, haben wir nur ganz, ganz wenige Fälle, die dokumentiert sind. Wir konnten bei unseren Recherchen nur 3 Fälle finden, in denen Freiheitsstrafen nicht zur Bewährung ausgesetzt worden sind, in den letzten 50 Jahren fast, also seit 1972.
Entschuldigung, jetzt bin ich kurz geschockt, ja.
Das Problem ist natürlich da, dass diese Entscheidungen auch nicht alle veröffentlicht werden. Ja. Ich will nicht behaupten, dass es nur 3 Fälle gibt.
Okay, naja, es kann aber sein, es sind dann wirklich wenige.
30 sind, ja. Es kann sein, dass es 100 sind. Aber wenn Sie das natürlich mit vergleichbaren Straftaten vergleichen, die Freiheitsstrafe für Tierquälerei liegt bei bis zu 3 Jahren.
Das ist das Maximum.
Das ist das Maximum, ja, das ist vergleichbar mit der Unterschlagung oder mit der Sachbeschädigung.
Ja, und aber 3 Jahre pro Tier, also wenn ich 1000 Tiere am Tag durchlaufen habe.
Vorsicht, pro Tat, und da wird es wirklich juristisch kompliziert.
Ja.
Pro Tat bedeutet für jede, ja, vereinfacht für jede Tathandlung. Das bedeutet also, wenn ich als Geschäftsführer nicht darauf aufpasse, dass mein Betrieb ordentlich läuft und ordentlich betäubt wird, dann wird man da zum Teil ein Unterlassen annehmen und dann habe ich eine Tat über die ganze Zeit erstreckt, weil er einmal sich nicht entschlossen hat, was zu tun. Wenn ich natürlich einen Mitarbeiter im Schlachthof habe, der die Tiere immer falsch betäubt und dann den Entblutungsschnitt setzt und jedes Mal sieht, die Tiere leiden noch, ist ihm aber egal, dann habe ich für jedes Tier eine Tat.
Okay.
Und dann kann ich im Ergebnis auf eine Freiheitsstrafe bis zu 15 Jahren kommen.
Okay. Also ich meine, gut, das ist jetzt natürlich, ich weiß, gut, das ist jetzt natürlich schwierig, aber gut, 3 Jahre ist jetzt als Maximum. Da fragt man sich natürlich, wenn man das jetzt so hört, was muss einer anstellen, überhaupt irgendwann mal die 3 Jahre zu kriegen?
Ja, da ist aber auch so, dass, da muss ich aber Folgendes deutlich machen. Diese Höchststrafe ist für den denkbar schwersten Fall gedacht. Also der schwerste denkbare Fall,
ja.
Da sind wir bei den 3 Jahren. Wir haben eine Entscheidung gehabt des Amtsgerichts Ulm im März 2019, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da hat das Amtsgericht für 2 Taten, da ging es um das, muss ich so hart sagen, verrecken lassen von, ich glaube, 800 Schweinen.
Ah, das war auch in der Presse, glaube ich, das, ja.
Genau, ja. 3 Jahre Freiheitsstrafe ausgeworfen, also ohne Bewährung. Die Entscheidung ist aufgehoben worden vom Landgericht in Ulm. Spannenderweise hat da die Staatsanwaltschaft zugunsten des Verurteilten Berufung eingelegt.
Die Staatsanwaltschaft, die eigentlich ja. Das Tier und uns schützen oder vertreten soll.
Ja, das kommt gelegentlich vor, dass Staatsanwaltschaften auch sagen, dass die Strafe zu hoch ausgefallen ist. Ich habe das als Staatsanwalt auch erlebt, dass ein Richter eine höhere Strafe verhängt hat, als ich die gefordert habe.
Ja.
Es gibt diese Fälle. Aber ich habe bisher es noch nicht erlebt, dass die Staatsanwaltschaft Berufung zugunsten des Verurteilten eingelegt hat, wenn der Beschuldigte oder Verurteilte auch selber anwaltlich vertreten war, verteidigt war, dann ist es grundsätzlich Aufgabe des Verteidigers. Die Staatsanwaltschaft darf das natürlich auch und sie soll das auch, wenn sie der Meinung ist, dass die Strafe zu hoch ist. Aber in dem Fall war es doch auffällig, weil das ansonsten eigentlich nie vorkommt.
Okay, mit welcher Begründung?
Die Staatsanwaltschaft hat damals eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren gefordert, wenn ich das richtig im Kopf habe, und hat dann eben gesagt, die Strafe kann auch zur Bewährung ausgesetzt werden.
Okay.
Es sind, glaube ich, jetzt auch 2 Jahre dabei rausgekommen oder ein bisschen weniger, was grundsätzlich auch ein gutes Zeichen ist, dass da überhaupt eine entsprechende Freiheitsstrafe verhängt worden
Definitiv,
ist.
Definitiv, absolut.
Und ich denke ehrlich gesagt auch, dass es für die Wirkung auf den Verurteilten beziehungsweise auf die Gesellschaft auch keinen großen Unterschied macht, ob es 2 Jahre oder 3 Jahre
sind. Ja, okay, das ist richtig, ja.
Es ist sehr wichtig, dass da eine entsprechende Strafe verhängt wird und dass auch deutlich gemacht wird, dass es keine Kavaliersdelikte sind. Denn bisher hat man tatsächlich den Eindruck, dass die Staatsanwaltschaften und Gerichte Tierquälerei immer noch als Kavaliersdelikte sehen, zumindest zum Teil. Wir haben eine Untersuchung dazu gemacht, mit welchen Begründungen Staatsanwaltschaften Verfahren eingestellt haben. Das ist keine tiefgehende empirische Studie. Ich habe damals 50 oder 40 Einstellungsbescheide mir angeguckt und habe so die Highlights in Anführungsstrichen auch in der neuen juristischen Wochenschrift veröffentlicht. Und wenn Sie da zum Teil lesen, mit welchen Begründungen da die Verfahren eingestellt werden, wenn ich das als Strafverteidiger in einem Wirtschaftsstrafverfahren vortrage, dann lacht der Richter mich aus.
Darf ich mal fragen, was sind da so die in Anführungszeichen traurigen Highlights? Dürfen Sie das sagen?
Die Staatsanwaltschaft in Neuruppin war es, glaube ich, die der Meinung waren, dass betäubungslose Kastrieren für ein Ferkel nicht schmerzhaft ist. Das war zum Beispiel eine solche These. Dann die These, dass eine Handlung, die als Ordnungswidrigkeit schon sanktioniert werden kann, keine Straftat sein kann. Das ist aus juristischer Sicht natürlich völlig abwegig. Stellen Sie sich vor, Sie fahren besoffen Auto, dann werden Sie, je nachdem, wenn Sie 0,9 Promille haben, werden Sie wegen der Ordnungswidrigkeit belangt und verlieren möglicherweise für eine Zeit lang Ihren Führerschein. Und wenn Sie dann sagen, ja, wenn ich auch noch jemanden totfahre dabei, dann kann das ja nicht strafbar sein, weil es ja schon eine Ordnungswidrigkeit ist. Also auf dem Niveau wurde argumentiert. Da ist man dann doch schon sehr erstaunt. Es gibt die Argumentation, Staatsanwaltschaft Gera beispielsweise, Da ging es um Kastenstände, dass der Tierhalter nicht wusste, dass das illegal ist und deswegen die Tat auch nicht strafbar sein kann. Grundsätzlich wird man nicht bestraft, wenn man nicht weiß, was man tut. Ganz abstrakt formuliert. Also dieser Satz, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, der ist im deutschen Strafrecht nicht richtig. Aber da ging es um die Enge von Kastenständen, die vorher das Verwaltungsgericht Magdeburg, das Oberverwaltungsgericht und das Bundesverwaltungsgericht, die hätten das durchentschieden und gesagt, diese Kastenstände sind zu eng. Und dann kommt ein Agrarunternehmer auf die Idee, das wusste ich nicht, obwohl das durch jede Verbandszeitung des Bauernverbandes gegangen ist, dass sie sich beklagt haben über diese Entscheidung. Und dann wird dem geglaubt. Dann wird gesagt, ja, das leuchtet irgendwie ein, dass der das nicht wusste.
Ja, aber okay, und sowas macht mich natürlich fassungslos. Also ich meine, wenn ich überlege, ich bin ja auch Veranstaltungsmeister, keine Ahnung, es fällt eine Lampe oder ein Projektor runter bei einer Veranstaltung, einer ist tot, kann ich mich doch nicht hinstellen, kann sagen, ich wusste gar nicht, dass ich das zweifach sichern musste. Ich muss es doch wissen als Fachkraft. Also deswegen bin ich ja Fachkraft.
Das ergibt sich sogar ausdrücklich aus dem Tierschutzgesetz. Ja. Nach Paragraph 2 bin ich verpflichtet, mich als Tierhalter über die Bedürfnisse der Tiere zu informieren und zum anderen auch über die rechtlichen Grundlagen. Und stellen Sie sich vor, Sie würden als Bäcker sagen, ja, ich wusste nicht, dass man auch mal gelegentlich hier putzen muss.
Ja, eben.
Also das sagen Sie dem Veterinäramt beziehungsweise der Kontrolle einmal, dann machen die den Laden zu.
Ich meine, ich muss jetzt für die Leute, die zuhören, sagen, ich habe mich ja recht gut vorbereitet, weil ich gesagt habe, wenn ich sie schon mal im Podcast habe, will ich die Zeit wirklich so ausgiebig nutzen. Ich meine, alles können wir heute sowieso nicht besprechen. Deswegen das habe ich noch nie mit einem Gast gemacht. Wir hatten ja 2 Vorgespräche telefonisch. Und ich merke gerade jetzt trotz der guten Vorbereitung, Sie sagen immer noch Sachen, die mich persönlich und auch viele, die zuhören, regelrecht schockieren. Also jetzt gehe ich nochmal zu dem nächsten Fall. Wir gehen jetzt mal zu den Putenzüchtern oder zur Putenzucht. Da ist es ja so, dass die Tiere speziell gezüchtet werden, damit sie zum Beispiel mehr Brustfleisch ansetzen, weil das Fleisch ist, was der Verbraucher ja eben kauft und möchte, wo man Geld mit verdient. Jetzt sehe ich die Tiere viel zu schnell, viel zu viel zunehmen und auf ihren dünnen Beinchen zusammenbrechen und dann dahin vegetieren, bis sie dann irgendwann, man muss eigentlich schon sarkastisch sagen, dann erlöst werden. Also jetzt mache ich mal eine ganz steile These. Ja. Ich hatte ja auch 20 Jahre eine eigene GmbH. Also wenn ich jetzt als Gewerbetreibender, als Solo-Selbstständiger, als GmbH ich kann so schnell gegen Wirtschafts- oder Steuerstrafrecht verstoßen und werde auch relativ schnell, relativ hart bestraft, was ja grundsätzlich jetzt vielleicht in so einem Fall von Uli Hoeneß oder so ja auch gut ist. Wenn ich jetzt aber überlege, dass ein Wirtschaftsbetrieb, also ich meine, wir haben, ich glaube, 440 Millionen Puten im Jahr, so um den Dreh, 100.000-fach im Jahr pro Tag sowas aus wirtschaftlichen Gründen duldet, dann frage ich mich, wird da mit zweierlei Maß gemessen? Es ist ja nun eine Ausbeutung von Lebewesen auf Grundlage von Wirtschaftsinteressen.
Ja, also es sind ja 2 Fragen im Ergebnis. Die Frage, ob mit zweierlei Maß gemessen wird, ich denke, die habe ich schon weitgehend beantwortet. Ja. Wenn ich sehe, welche Strafverfahren eingestellt werden, wo es relativ deutlich ist, dass es um strafbare Tierquälerei geht. Und auf der anderen Seite habe ich selber als Strafverteidiger ein Verfahren geführt. Da ging es um Untreue in Höhe von 6 Euro und die Polizei hat 22 Zeugen vernommen. Diesen Aufwand würde man in Tierschutzstrafverfahren kaum erwarten. Der ist natürlich zu betreiben, aber der wird in den wenigsten Fällen betrieben. Es gibt Staatsanwaltschaften, die machen das sehr konsequent und sehr ordentlich und sind da Vorbild, aber nach meinen Erfahrungen scheinen da die nicht ordnungsgemäß betriebenen Verfahren doch die Mehrzahl zu sein. Und wir haben manche Bereiche, in denen auch auf anderem Feld die Staatsanwaltschaften Schwierigkeiten haben, ordnungsgemäß zu ermitteln. Manchmal dadurch, dass es schwierig ist, nehmen sie die ganzen Hate-Speech-Geschichten, die werden zum Teil nicht ernst genommen, zum Teil ist es auch einfach schwierig, das zu ermitteln. Wir haben große Probleme bei der Ermittlung von Straftaten von Polizeibeamten. Da gibt es ausführliche Untersuchungen zu von Kollegen, die deutlich gemacht haben, dass da auch anders ermittelt wird zum Teil als in Straftaten, bei Straftaten von anderen Personen. Und im Tierschutz, das ist aus meiner Sicht einer der Bereiche, in dem wir auch sehen können, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Ja, also das würde ich so bestätigen. Die Frage der Zucht, Da sind wir dann schnell im Kontext der Qualzucht. Die ist nach § 11b des Tierschutzgesetzes verboten. Da muss man sich dann aber sehr genau die Frage stellen, was ist unter Zucht überhaupt zu verstehen? Ist Zucht schon, dass die Tiere in Deutschland vermehrt werden? Oder bedeutet Zucht nur das Hinzüchten auf bestimmte Eigenschaften von Tieren? Der Umstand, dass die Tiere nachher körperlich so beschaffen sind, dass sie nicht schmerzfrei leben können, der ist unbestritten. Das hat auch die Bundesregierung schon eingeräumt, schon in der 17. Legislaturperiode, ist also schon ein bisschen her, dass man da gesagt hat, dass es hier Krankheitsbilder gibt, die genetisch bedingt sind und die offenkundig auch allein aus wirtschaftlichen Gründen herbeigeführt werden. Dann muss man eben die Frage stellen, ob sich jemand strafbar macht, der sich aus den USA, aus Kanada oder aus Großbritannien, wo die meisten Mastputen gezüchtet werden, beziehungsweise die Basiszucht erfolgt, wenn man sich die kommen lässt als Züchter, ob ich mich dann strafbar mache. Es gibt gute Gründe zu sagen, das ist eine Beihilfe zu der Zucht im Ausland, die im Ausland legal ist. Dann kommt man zu dem Problem, ob ich mich dadurch, dass ich im Inland eine Beihilfe leiste zu einer Tat, die im Ausland begangen wird, ob ich mich dann strafbar machen kann. Im Grundsatz ist das kein Problem, also strafrechtlich kein Problem. Aber da haben wir natürlich große Schwierigkeiten bei den Ermittlungen. Und dass das mal eine Staatsanwaltschaft anfasst, das kann ich mir nicht vorstellen. Das glaube ich nicht.
Das ist ja niederschmetternd. Also ich meine, da ist ja vor allem auch jetzt so von der Beweislage her, also wieder als Laie gesprochen, ich meine, ich muss ja nur in so eine Halle reinschauen. Ich meine, es ist ja so ähnlich auch bei der Gänsestopfleber. Also ich meine, die Produktion oder das Herstellen ist in Deutschland verboten, der Import ist erlaubt. Ja, aber nur da ist es ja eben andersrum. Frage. Also das heißt, wenn ich in so eine Halle reingehe und sehe da irgendwie 10.000, 20.000 Puten verkümmert, vielleicht auch mit Ausschlägen auf dem Boden sitzen, es ist ja schon traurig, wie sich da dann hinter selbst geschaffenen Paragraphen ja irgendwie ein Stück weit versteckt wird.
Ja, das ist eben die Frage, wie man diese Verbote regelt und wie man die Verbote formuliert. Und im Paragraphen 11b, wenn man da mal reinschaut, da heißt es eben, dass es verboten ist, Wirbeltiere zu züchten oder durch biotechnische Maßnahmen zu verändern. Nur wenn ich natürlich die Tiere nur importiere und nicht selber züchte, dann falle ich nicht unmittelbar unter dieses Verbot. Was natürlich nichts daran ändert, dass ich mich an dieser Zucht beteilige. Da ist aber unser Strafrecht an der Stelle, denke ich, nicht richtig aufgestellt, um solche Fälle auch zu erfassen. Da muss man sich dann eigentlich die Frage stellen, ob man nicht den Paragraphen 11b dahingehend ergänzen müsste, dass man sagt, Wirbeltiere zu züchten oder eine solche Zucht zu unterstützen. Das wird man sehen müssen. Da gibt es sicherlich Veränderungsbedarf auch auf der gesetzlichen Ebene.
Und ich meine, wenn wir das jetzt mal weiter durchspielen, jetzt kämen wir ja dann, okay, jetzt sagen wir, im Moment ist es schwierig, dann bei so einer Putenzucht da wegen der Züchtung reinzugehen. Jetzt werden die Tiere ja aber mit Antibiotika vollgepumpt, damit die dann überhaupt überleben. Gibt es denn da eine Möglichkeit, eben reinzugehen? Also das wäre ja dann wieder, auch jetzt mal wieder leinhaft gesprochen, damit die Tiere nicht alle verrecken, jetzt mal ganz hart gesagt, werden die mit Antibiotika auch vorsorglich vollgepumpt. Das heißt, da findet doch ja dann letztendlich wieder eine bewusste Unterstützung statt, damit die Tiere eben überhaupt am Ende Gewinn abwerfen.
Ja, da haben wir natürlich jetzt das nächste Fass aufgemacht, die Frage Reserveantibiotika, die Frage Arzneimittelmissbrauch in der Tierhaltung. Das sind dann zusätzliche Fragen noch. Da sind wir dann aus meiner Sicht im Lebensmittelrecht oder Lebensmittelstrafrecht gegebenenfalls. Und natürlich bei der Frage, ob wir durch diese Art der Tierhaltung uns nicht in eine Situation bringen, in der wir nachher keine wirksamen Antibiotika mehr haben. Dann könnten sich natürlich Zoonosen entwickeln, beziehungsweise Krankheiten entwickeln mit antibiotikumresistenten Keimen, deren Folgen wir uns bisher nicht vorstellen können.
Darauf wollte ich hinaus. Und trotz allem findet sich nicht genug Interesse, wie auch immer, in Politik, bei Staatsanwaltschaft, sonst wo, um dieses Thema anzugehen. Da muss erst was passieren anscheinend dann.
Da bin ich kein Experte, was das Arzneimittelrecht angeht. Da gibt es sicherlich auch Vorschriften, deren Verletzung dann strafbar ist, aber da müssten Sie mit jemandem sprechen, der sich da
gut auskennt. Ja gut, Sie haben auch einen sehr spannenden Podcast gemacht, den werde ich auch nochmal verlinken. Also da geht es um Criminal Compliance Podcast Und was ich da sehr spannend fand, wo ich sogar vorher gar nicht dran gedacht habe, ist ja, inwiefern, wobei eine Mittäterschaft, also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass es gibt ja Fleisch, ob das im Discounter oder sonst wo ist, da wird mit glücklichen Kühen bei der Milch geworben, da wird mit irgendwelchen fiktiven Gut-Ponholz-Dingsbums geworben, die nicht mal existieren, beziehungsweise wo irgendwo dann irgendeine Ruine steht, die aber gar nichts damit zu tun hat. Inwiefern machen sich denn eigentlich dann die Firmen, die danach kommen, die das eben verarbeiten, also sage ich mal Qualfleisch verarbeiten, vermarkten, verkaufen, inwieweit machen die sich denn mitschuldig?
Ja, da sind wir dann wirklich in den Tiefen des Wirtschaftsstrafrechts. Und da muss ich, glaube ich, ein bisschen ausholen.
Gerne.
Wir haben seit dem 18.03.2021 ein sehr weitgehendes Geldwäschegesetz oder eine sehr weitgehende Geldwäschestrafbarkeit. Jetzt werden Sie sich fragen, was um Himmels Willen hat jetzt Geldwäsche mit Tierschutz zu tun? Das ist eigentlich relativ einfach. Diese Vorschrift, der Paragraph 261 des Strafgesetzbuchs, sagt, wer einen Gegenstand, der aus einer Straftat stammt, sich verschafft, verwendet, verwertet, wird, wenn er vorsätzlich handelt, wegen Geldwäsche bestraft. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben einen Unternehmer, der unter Qualzucht oder Qualhaltungsbedingungen oder unter Qualschlachtung, also mit Tierquälerei, Fleisch produziert. Und ich kaufe das als Lebensmittelunternehmer an. Dann bin ich in dem Moment in der Geldwäsche. Denn der Gegenstand stammt aus einer Straftat. Ich verschaffe mir den. Und damit mache ich mich wegen Geldwäsche strafbar, wenn ich die Bedingungen in dem Unternehmen, auf dem Schlachthof oder in dem Zuchtbetrieb kenne. Ich kann mich sogar strafbar machen, wenn ich das gar nicht weiß und mich auch um nichts gekümmert habe. Und da sind wir in dem Bereich Compliance. Compliance bedeutet, vielleicht kennen das viele aus der Medizin, Compliance bedeutet beispielsweise, dass ich nach einer Operation mich an alle Vorgaben des Arztes halte, damit ich wieder gesund werde. In der Wirtschaft versteht man unter Compliance eigentlich was völlig Selbstverständliches, dass sich Unternehmen an geltendes Recht halten. Und dafür gibt es dann bestimmte Verfahrensweisen, wie man das sicherstellt. Und vor diesem Hintergrund des neuen Geldwäschestrafrechts ist es zum Beispiel für Discounter ganz zentral und wichtig, dass sie sich ganz genau angucken, wo das Fleisch oder die Milch oder was auch immer herkommt, um eben nicht sich wegen Geldwäsche strafbar zu machen. Und ich habe den Eindruck, dass die Staatsanwaltschaften immer mehr auch die Frage nach der Geldwäsche stellen. Wir sind im internationalen Druck, das heißt immer Deutschland als Geldwäscheparadies, ist das Blödsinn, aber das ist eine andere Frage. Und da wird dann immer mehr ein Augenmerk drauf gelegt. Das heißt, wenn Sie klug sind und als Tierschutzorganisation Strafanzeige erstatten, dann sollten Sie immer direkt wegen Geldwäsche auch noch eine Strafanzeige erstatten. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass eine Geldwäsche noch dazukommt, ist extrem hoch. Und da sieht man dann auch die Verbindung. Wir haben aber nicht nur diesen Geldwäsche-Konnex, sondern auch Fragen des Lebensmittelstrafrechts beispielsweise. Wenn ich als Lebensmittelunternehmer Fleisch verkaufe, was von glücklichen Kühen, Schweinen, was auch immer stammen soll. Und ich habe vorne drauf das Bild, das ist ja die Entscheidung des Landgerichts Nürnberg, ich glaube von 2020. Vorne drauf war ein Bild mit Schweinen auf grüner Wiese und es wurde verkauft Fleisch von Schweinen aus Stallhaltung. Das ist eine Verbrauchertäuschung und die ist nach dem Lebensmittelrecht verboten und sogar strafbar. Und da habe ich natürlich die Bezüge. Die sind für mich so spannend und so wichtig, die Bezüge zwischen dem Tierschutzrecht und dem Wirtschaftsstrafrecht. Denn man darf Folgendes ja nicht unberücksichtigt lassen. Wenn Sie als Unternehmer feststellen, die anderen halten sich nicht an die Regeln, die haben weniger Kosten, deswegen sind die mir gegenüber im Vorteil, ich kann nicht zu den Kosten anbieten, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie finden sich damit ab und machen gegebenenfalls Ihren Laden dicht oder Sie machen mit bei der kriminellen Vorgehensweise. Und das führt letztlich dazu, dass wir durch eine Nichtbefolgung von Recht eine Spirale in die Kriminalität haben. Das haben wir in ganz vielen Bereichen, das haben wir beim Subventionsbetrug, das können Sie sich bei der Korruption angucken, das können Sie sich bei der Umsatzsteuerhinterziehung angucken. Bei der Umsatzsteuerhinterziehung wird es am deutlichsten. Wenn ich keine Umsatzsteuer zahlen muss, keinen Zoll zahlen muss, dann biete ich natürlich meine Produkte um den ganzen Batzen günstiger an. Und wenn Sie eine Gewinnmarge von 2% haben, und können um 8, 9, 10% günstiger anbieten, dann haben Sie auf einmal einen doppelten Gewinn und bieten auch noch günstiger an. Und da ist es aus meiner Sicht so wichtig, dass man an der Stelle eingreift. Und da kann man, denke ich, auch deutlich machen, selbst wenn euch Tiere völlig egal sind, können wir hier deutlich machen, es ist eine Wettbewerbsverzerrung, es geht um die Einhaltung geltenden Rechts. Und aus meiner Sicht der wichtigste Nebengewinn sozusagen ist, dass es hoffentlich dann auch weniger Tiere in der Tierhaltung gibt und es denen vielleicht etwas besser geht.
Das fand ich jetzt extrem spannend, also weil es ja auch oft so heißt, ja, der Verbraucher möchte ja billiges Fleisch oder ist auf billiges Fleisch angewiesen. Wenn man jetzt natürlich das von der Seite so von Ihnen hört, ist natürlich, ich meine, es ist ja nie eine Seite, mal abgesehen davon, aber dann merkt man ja auch, es steckt doch letztendlich wieder eine Wirtschaftlichkeit dahinter. In dem Fall dann der Wettbewerb, aber kommt ja dann, also eigentlich noch schlimmer, weil, wie Sie schon gesagt haben, es entwickelt sich ja dann eben so eine Spirale. Der Erste macht's, der Andere macht mit, um wettbewerbsfähig zu bleiben und dann geht's immer weiter.
Ja, und da haben wir natürlich auch noch eine ganz große Schwierigkeit aus kriminologischer Sicht im Bereich der Strafverfolgung. Sie haben natürlich dann auch als Richterin oder Staatsanwältin oder als Kriminalbeamter, wenn Sie auch dieses billige Fleisch essen, dann haben Sie das Problem, dass Sie sich dann vor sich selbst in irgendeiner Weise rechtfertigen müssen. Wenn Sie jetzt anfangen zu verfolgen, dann führt das zu einem moralischen Dilemma. Und da kommt natürlich das Problem dazu, dass häufig uns auch vermittelt wird als Verbraucher, naja, also die Haltungsbedingungen, die sind notwendiges Übel, damit das Fleisch zu den Kosten angeboten werden kann. Sie und mich kann man damit nicht ködern, weil wir kein Fleisch essen. Aber wenn Sie natürlich dann jemanden haben, für den das zum Leben dazugehört und der das für völlig selbstverständlich hält, dann vielleicht nicht mehr die Möglichkeit hat, so viel Fleisch zu essen, dann führt das vielleicht dazu, dass die Menschen dann eher bereit sind, das auch hinzunehmen, eben, es war schon immer so und ich kann da sowieso nichts dran ändern. Und da sind wir dann in dem Bereich der letztlich der Resignation.
Ich meine, was mich immer wundert, komischerweise bei den Eiern hat es ja auch so ein bisschen zumindest, ich meine, auch wenn ich gar keine Eier mehr esse, aber zumindest hat es da ja auch so ein bisschen funktioniert mit diesen Kennzeichnungen und Bio. Ich meine, über die Haltung von den Biohühnern für die Eier kann man sich natürlich auch noch streiten, aber dort ist es ja irgendwie ist zumindest die Idee so ein bisschen eben aufgegangen. Ich meine, mittlerweile sieht man auch immer mehr diese Bruderhahn-Eier, wo dann eben gesagt wird, wir verzichten aufs Kükenschreddern. Jetzt wäre noch meine Frage, jetzt mal angenommen, es würde sich tatsächlich von heute auf morgen tatsächlich was ändern und dass vielleicht über dieses Geldwäschegesetz doch mehr Staatsanwaltschaften tätig werden. Dann frage ich mich natürlich, ist denn aus Ihrer Erfahrung überhaupt, also wäre dann das Personal da? Also ich meine, ich stelle mir jetzt vor, es gibt eine Anzeige, irgendwelche Dorfpolizisten, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern wirklich nur plakativ gemeint, fahren eben in so einen Putenbetrieb. Ich meine, die haben ja gar keine Ausbildung für sowas. Also auch wenn man immer wieder hört, dass ein Betrieb, ich glaube, irgendwie alle 30 Jahre einmal vom Veterinäramt kontrolliert wird, gibt so auch so eine Statistik. Selbst wenn dem so wäre, und da ist ja im Moment zumindest, wäre das gar nicht umsetzbar.
Ja, Sie sprechen natürlich einen wichtigen Punkt an. Die Personaldecke der Veterinärämter, die für die Kontrollen zuständig sind, ist so dünn, dass sie die Kontrollen, die bislang schon gesetzlich vorgeschrieben sind, gar nicht leisten können. Die Statistik, die Sie ansprechen, das sind erhobene Zahlen von der Bundesregierung aus dem Jahr 2016, 17, die deutlich machen, dass in Berlin die Kontrollquote so jedes zweite, dritte Jahr ist, während in Bayern alle 48,2 Jahre jeder Betrieb kontrolliert wird. Da geht es aber um die Routinekontrollen, nicht um die anlassbezogenen Kontrollen.
Genau.
Da ist natürlich der Punkt, wenn die Strafverfahren schon geführt werden, dann wäre es ja kein großes Problem, die dann auch ordnungsgemäß weiterzuführen. Das heißt, wenn ich schon mal ein Strafverfahren eröffnet habe, dann kann ich es ja auch durchführen. Das Interessante ist ja, dass die Strafverfahren zum Teil mit Begründungen beendet und eingestellt werden, die einen deutlich höheren Aufwand bedeuten, als wenn man das Strafverfahren ganz normal durchführt, wie man es gewohnt ist. Es ist völlig richtig, Staatsanwaltschaften, Gerichte sind alle überlastet. Zum Teil ist es eine hausgemachte Geschichte, weil man Staatsanwälte und Richterinnen und Co. zum Teil sehr schlecht bezahlt hat. Wenn sie zu den Besten ihres Jahrgangs in Jura gehören und dann für ein Gehalt arbeiten, das ein durchschnittlicher Anwalt ja so als Taschengeld ansehen würde, da muss man sich nicht wundern. Die Justiz geht mit ihren Mitarbeitern schon nicht sehr gut um. Bei den Veterinären scheint es aber noch viel schlimmer zu sein. Wenn Sie da die Zustände sehen, eine, ich weiß nicht, ob nachgewiesen, aber zumindest anekdotisch berichtete Selbstmordquote, die extrem hoch ist, und Arbeitsbedingungen, bei denen es einen wirklich gruseln kann. Und trotzdem gibt es ja genug Veterinärinnen, interessanterweise, die sich da deutlich mehr durchbeißen, habe ich den Eindruck, die die Verfahren auch führen würden. Und die scheitern dann gar nicht so selten beim Gericht. Und da sind mir die Gründe nicht klar. wenn ich tatsächlich Verfahren habe, mit denen dann auch deutlich gemacht wird, wir nehmen das ernst, dann könnte möglicherweise tatsächlich eine Abschreckungswirkung eintreten. Es ist richtig, dass hohe Strafen nicht abschreckend wirken, in den meisten Fällen nicht. Aber wir müssen berücksichtigen, dass wir einen Bereich im Strafrecht haben, bei dem die effektive Sanktion sehr wohl abschreckende Wirkung hat. Nicht in der Gewaltkriminalität, sondern in der Wirtschaftskriminalität. Wenn Sie als Unternehmensgeschäftsführer wissen, dass Sie nur zu 0,03% erwischt werden, naja, dann müssen Sie sich die ethische Frage stellen, ob Sie es machen wollen. Wenn Sie aber wissen, die Chance, dass ich erwischt werde, ist 80%, dann werden Sie es nicht tun. Und da wird auch sehr genau nachgedacht. Der Straßenschläger, ich weiß, das ist etwas despektierlich, aber derjenige, der sich auf der Straße prügelt, der denkt nicht drüber nach. Dann kommt ein Wort zum anderen, dann gibt es eine Diskussion und dann prügeln sich vielleicht mehrere. Da wird auch nicht nachgedacht, werde ich jetzt erwischt. Aber in dem Bereich der Wirtschaftskriminalität, da würde effektive Sanktionierung tatsächlich was helfen. Und da findet sie im Tierschutzbereich nicht statt. Das ist ganz interessant. Im Steuerstrafrecht findet sie in den letzten Jahren immer mehr statt. Sie hat mittlerweile auch fast hypertrophe Züge angenommen. Wir haben Kriminalisierung von Steuerstraftaten, wo man sich dann die Frage stellen muss, ist das noch notwendig?
Also ich wollte ganz sagen, ich finde, das ist sogar eher so ein bisschen überdosiert teilweise. Aber
ja, da muss man eben sich die Frage stellen, wie sieht das mit den Sanktionen da aus? Aber im Tierschutzbereich, da findet keine Sanktionierung statt und das muss sich ändern. Und das Einzige, was meine Forderung da ist, einfach das geltende Recht erstmal anzuwenden. Wir sind noch nicht mal so weit. Es gibt viele Dinge, wo man das geltende Recht auch verändern müsste, aus meiner Sicht. Wir brauchen die versuchte Straftat, die versuchte Tierquälerei muss strafbar sein. Wir brauchen höhere Strafen für gewerbsmäßige Begehung, für bandenmäßige Begehung. Da sind wir nämlich nach der Definition des BKA zum Teil sogar in der organisierten Kriminalität. Denn wenn man sich das vor Augen hält, das Bundeskriminalamt hat eine Definition der organisierten Kriminalität entwickelt, in der es heißt, dass Straftaten, die organisiert aus Unternehmen begangen werden, mit Beteiligung von Verwaltung oder Politik oder dem Geschäftsleben, dass das schon OK, also organisierte Kriminalität ist. Das haben wir in manchen Bereichen bei der Tierquälerei.
Das heißt, wenn also nachweisbar ist, dass zum Beispiel ein Züchter, ein Bauer, wie auch immer, schon unter fragwürdigen Bedingungen arbeitet, ein Veterinär nachweislich wegschaut und dann ein Betrieb nachweislich das irgendwie aufkauft und dann sind wir schon im Bereich der organisierten Kriminalität.
Ja, also es gibt ja die Fälle, in denen Veterinäre dann weggeschaut haben, die das Geschäft sogar möglicherweise auf diese Straftaten aufbaut und dann vielleicht sogar noch politische Akteure dafür gesorgt haben, dass Veterinäre auch gar nicht genauer hinschauen. Das wäre nach der Definition des Bundeskriminalamts organisierte Kriminalität, ja.
Oh, das muss man jetzt mal 2 Sekunden sacken lassen, ja. Das heißt ja aber, das macht mich jetzt gerade schon wieder fassungslos, ja, weil gerade, ich meine, ich bezeichne mich nicht als Tierrechtler, weil ich da eigentlich viel zu wenig aktiv bin. Ich würde mich eher als Tierschützer bezeichnen und eben als Vermeider von Konsument von eben Tierprodukten. Aber wenn man manchmal so mit Leuten spricht, auf Messen, auf Ständen, und sagt dann eben so umgangssprachlich, naja, das ist schon organisierte Kriminalität oder auch bei Diskussionen, dann wird man ja nicht selten eben von Nicht-Veganern, wie auch immer, jetzt so ein bisschen schief angeschaut, so nach dem Motto, du Spinner. Aber jetzt haben wir hier wirklich einen Fachexperten sitzen, der eben genau das exakt so ausspricht. Das ist schon hart. Also ich habe jetzt noch eine Sache.
Ja? Darf ich Sie kurz unterbrechen? Wenn Sie auf der Homepage des BKA mal schauen, dann heißt es, organisierte Kriminalität ist die von Gewinn- und Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind, wenn mehr als 2 Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen, unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel oder unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft zusammenwirken. Wir haben Straftaten, die zumindest in der Summe durchaus erhebliche Bedeutung haben. Darüber kann man vielleicht noch streiten. Die werden aber planmäßig begangen, wenn der Schlachthof darauf ausgelegt ist, dass die Tiere eben nicht richtig betäubt werden. Verwendung gewerblicher, geschäftsähnlicher Strukturen haben wir auch.
Ganz klar, ja.
Wir haben Einflussnahme von Politik, öffentlicher Verwaltung, möglicherweise Justiz. Und diese 3 Elemente, die ich genannt habe, Unterverwendung, Unteranwendung, Untereinfluss, müssen nicht kumulativ vorliegen, sondern nur alternativ. Das heißt, wenn ich so weit gehe, dass ich sage, die systematische Begehung von Straftaten, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren bedroht wird, das sind Straftaten von erheblicher Bedeutung, dann bin ich in der organisierten Kriminalität. Und hätten Sie hier Geschäfte oder Unternehmen, die auf Unterschlagung angelegt wären, auch 3 Jahre Freiheitsstrafe, da will keiner dran zweifeln, dass das OK ist. Also da wird mit zweierlei Maß gemessen, das muss man einfach so sagen.
Das ist hart. Ich hätte noch eine so abschließende Frage. Jetzt gibt es ja Tiere, also als Hundehalter weiß man das ja auch, oder Rinder oder generell viele Tiere, die ja eben still leiden. Also den weiblichen Kühen wird ja, wenn ja die Hörner mit heißem Draht abgeschnitten, dass sich gegenseitig verletzen. Oder bei Hunden ist es ja eben auch so, bis ein Hund mal anfängt zu sagen, dass er Schmerzen hat, das ist ja leider oft zu spät. Rinder gehören auch zu dieser Familie, die eben, ich meine, gut, wenn man eine Kuhmama mal hat weinen hört, wenn ihr das Kalb weggenommen wird, das ist vielleicht nur die Ausnahme. Inwiefern ist denn das oder spielt das denn auch eine Rolle bei solchen Verfahren, wo ja schon jemand, der sehr sachkundig, also ich meine, die Leute gibt es ja zuhauf, aber die natürlich sachkundig darlegen können, dass es eben bestimmte Tiere gibt, die ihre Schmerzen zum Ausdruck bringen. Spielt das denn auch eine Rolle? Also werden diese Leute, die Sachverständigen, dann nicht angehört oder wird das dann auch wieder gerne so als, ich sag mal, Ausrede genommen, dass gesagt wird, naja, aber das Tier zeigt ja keine erkennbaren Anzeichen von Schmerzen?
Ja, also Sie müssen, wenn Sie als Richter jemanden wegen Tierquälerei verurteilen wollen, müssen Sie sich ja davon überzeugen, dass das Tier länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden erlitten hat.
Genau.
Und die Frage der Erheblichkeit, das hatte ich am Anfang ja schon gesagt, da geht es darum, ob es sich um Bagatellen handelt. Also mittlere Schmerzen reichen schon völlig aus. Da gibt es auch Rechtsprechungen vom Oberlandesgericht Karlsruhe beispielsweise aus dem Jahr 2016, 15 oder 16. Da wird das sehr deutlich. Es reicht aber schon aus, dass die Tiere beispielsweise sich nicht so verhalten können, wie es ihrer Art entspricht und dadurch leiden. Also beispielsweise die Anbindehaltung, dass die Tiere 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, das ganze Jahr über im Stall stehen und sich kaum bewegen können. Da ist man aus Sicht der Veterinäre und der Tierverhaltensforschung ziemlich sicher, dass das Leiden ist und dass das auch erhebliches Leiden ist. Und da gibt es auch Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Minden, ist es, glaube ich, die das bejahen. Problematisch wird es natürlich dann immer, wie verschaffe ich mir als Richter davon die Überzeugung? Sie sind kein Veterinär, ich bin kein Veterinär und jetzt sehen wir diese Kuh, wir sehen vielleicht einen Film von der Kuh oder wissen, wie es dieser Kuh gegangen ist. Woher soll ich dann wissen, dass ein solches Tier leidet, wenn es sich gar nicht dazu äußert? Da muss man aber auch berücksichtigen, dass wir eigentlich nur in der Lage sind, herauszufinden, ob ein Tier Schmerzen hat, wenn wir die Analogie bilden. Wie würde ein Mensch in dieser Situation leiden? Und das ist auch ein anerkanntes Verfahren für die Beweiserhebung bzw. die Überzeugungsbildung, dass man Analogien bildet. Und da ist dann eben die Frage, was für eine physiologische Auswirkung hat die Behandlung A, B oder C, dass das Tier hungert, dass das Tier vielleicht eingezwängt ist, dass ihm das Horn ins Gehirn wächst. Es gibt ja lauter so ganz, ganz fürchterliche Sachen. Und wenn das Tier daraufhin nicht mit Klagelauten, mit Schmerzensäußerungen reagiert, dann heißt das natürlich lange noch nicht, dass das Tier nicht leidet. Und da muss ich eben einen Richter haben und eine Richterin, die da entsprechend informiert wird. Und Sachverständige müssen das darlegen. Ich kenne aber nicht aus eigenem Erfahren, aber von Veterinären, die sich mit diesen Fragen beschäftigen müssen, eine Reihe Verfahren, in denen die Gerichte einfach gesagt haben, das Tier sagt ja nichts. Solange das Tier nicht brüllt, hat das Tier auch keine Schmerzen. Wir alle wissen, dass auch Menschen da sehr unterschiedlich sind. Die einen leiden eben still und die anderen beschweren sich eben schneller. Und dass diejenigen, die eher mal Schmerzenslaute von sich geben, größere Schmerzen hätten, das wäre sicherlich kein zulässiger Schluss. Und insofern braucht man dann eben immer eine gute Sachverständige oder einen guten Sachverständigen, der das auch dem Gericht deutlich macht, dass es eben bei vielen Tieren kein Ausdruck von fehlendem Leiden oder Schmerzen ist, wenn sie sich nicht äußern. Das ist eben typisch für Kühe oder auch für Hunde beispielsweise. Und das ist ja auch ganz interessant. Bei Hunden würde man das wahrscheinlich auch viel eher akzeptieren, dass das Tier nicht unbedingt gewinselt oder geklagt hat und trotzdem die Schmerzen annehmen. Also das ist ein massives Problem. Ich kenne da tatsächlich auch Strafverfahren, in denen Gerichte zum Ergebnis gekommen sind, die Tiere haben sich nicht beschwert, deswegen haben sie auch nicht gelitten. Das haben auch Sachverständige zum Teil ausgesagt. Da muss man sagen, bezahlt durch die Verteidigung. Da muss man sich dann Gedanken über die Neutralität machen, aber wenn das wissenschaftlich vertretbar ist, dann darf man das sicherlich auch so sagen. Ich halte das für wissenschaftlich aber problematisch, aber ich bin auch kein Ethologe und kein Veterinärmediziner.
Ich möchte jetzt nur noch mal, also um zum Ende zu kommen, dann den abschließend oder eher die moralische Frage stellen, wenn wir jetzt bei Rindern sind und gehen jetzt aber noch mal zu den Kühen in die Milchwirtschaft. Ich meine, da ist es ja so, das hatten wir jetzt ja eben schon besprochen, dass die Tiere im Normalzustand irgendwie 2000, 2500 Liter Milch pro Jahr geben würden, sind hochgezüchtet, teilweise über 10.000 Liter, werden dann auch noch auf Landesschauen dafür prämiert. Das haben wir jetzt ja schon durchgesprochen. Jetzt ist es ja auch so, dass die Milchkühe eben so schnell so ausgemakelt sind. Man kann das ja immer gut erkennen. Die haben einen ganz eingefallenen Körper und ganz große Euter. Und nach spätestens 3-4 Jahren sind die ja durch. Teilweise auch so fertig, dass die für gar nichts mehr so richtig zu verwenden sind. Dann werden die trotzdem in Tiertransport gebracht. Und durch diese Milchausbeute sind deren Knochen ja völlig brüchig. Und da passiert es ja nicht selten. Das sieht man ja auch mittlerweile in Dokumentationen, dass die speziell diese ausgemakelten Milchkühe beim Verladen, wenn die diese Rampe hochgehen, dass denen regelrecht immer die Beine brechen, weil eben das ganze Kalzium weg ist. Da frage ich mich natürlich, muss denn diese Kuh jetzt wirklich erst noch schreien, um zu sehen, dass die eben auf schlimmste Weise über Jahre ausgebeutet wurde? Oder sind wir dann hier auch wieder bei dem Thema Haustier, also ich nenne es mal Haustierschutz, Hund, Katze, Hamster und eben Nutztier? Ich finde ja, Nutztier ist eins der schlimmsten Wörter, die ich ausspreche. Für mich persönlich, ja, ist jetzt eher vielleicht eine moralische Frage als eine rein rechtliche, aber man muss sich ja dann schon so ein bisschen fragen, also welcher Richter oder welcher Staatsanwalt kann denn das guten Gewissens sehen und dann argumentieren, irgendwie, dass die Tiere keine Schmerzen haben?
Da kenne ich auch keine Verfahren, in denen Staatsanwälte oder Richter gesagt haben, da würden keine Schmerzen gelitten. In den meisten Fällen werden solche Verfahren ja auch im Strafbefehlswege erledigt. Das heißt also, derjenige, der das Tier verladen hat, bekommt dann einen Strafbefehl. Strafbefehl bedeutet, dass das Verfahren ohne öffentliche Hauptverhandlung abgeschlossen wird und meistens geht es um kleinere Geldstrafen. Die Fälle haben wir immer wieder, dass Tiere dann beispielsweise während des Verladens geprügelt werden oder dass sie dann eben stürzen, auch das Verladen einfach falsch gemacht wird, dass falsch verladen wird. Da kommt es durchaus zu Bestrafungen. Da haben wir aber keinen Überblick, weil das vielfach eben im schriftlichen Verfahren läuft. Das ist grundsätzlich auch in Ordnung. Das schriftliche Verfahren ist auch nicht wegzudenken, weil ansonsten unsere Justiz zusammenbrechen würde. Wir haben aber ohnehin gar keine Zahlen. Wir haben nur die Information, wie viel Verfahren wegen Tierquälerei es gibt, wie viele Verurteilungen, wie viele Freisprüche, wie viele Einstellungen des Verfahrens. Aber wir wissen nicht, welche sich auf Agrarunternehmen beziehen oder auf, Nutztiere in Anführungsstrichen. Ja, ja, ja. Die Probleme, die bei diesem Verfahren auftreten, sind häufig Probleme, ob auch die Veterinäre, die dabei gewesen sind oder die es hätten beaufsichtigen müssen, ob die verurteilt werden. Und da haben wir so gut wie gar keine Verurteilungen, soweit ich das sehen kann. Da haben wir Verfahren, die dann eingestellt werden. Ja, der Veterinär hätte ja nichts ändern können. Da gab es einen großen Skandal um einen Betrieb, wo es dann hieß, die Veterinäre, die haben ja schon mehrfach was gesagt, aber die haben ja nicht damit rechnen können, dass ihren Anweisungen auch wirklich Folge geleistet wird. Was sollten sie also tun? Naja, wir können den Laden dicht machen, das ist zulässig. Aber dass da Staatsanwältinnen und Richter sagen, ein Tier, was jetzt sich die Beine bricht, leidet nicht, das habe ich noch nicht gelesen. Ich habe viel, auf Deutsch gesagt, dummes Zeug in solchen Entscheidungen gelesen, aber das habe ich noch nicht gehört, nein.
Aber ich sage mir jetzt, im größeren Maße verfolgt wird es aber auch nicht in dem Bereich.
Ja, da ist natürlich der Nachweis immer ein bisschen schwierig. Sie müssten das ja filmen, das kommt natürlich vor. Und dann wird immer diskutiert, ob die Filmaufnahmen echt sind und ob das nicht Fake News sind, wie jetzt vor kurzem in der Anhörung im Bundestag wieder behauptet worden ist. Alles, was investigative Journalisten und Tierschützer so an Filmmaterial produzieren, das sei alles Fake News, hat eine CDU-Abgeordnete behauptet. Da hat man natürlich das große Problem des Nachweises. Wenn die da Zeugen haben oder entsprechende Beweismittel, dann muss ich ehrlich sagen, glaube ich nicht, dass es Staatsanwälte oder Richter gibt, die dann sagen, hier liegt keine Tierquälerei vor. Das Problem ist natürlich dann zusätzlich noch nachzuweisen, dass der Vorsatz bestand. Also ich muss ja, da geht ja niemand hin und schlägt dem Tier die Beine weg und dann bricht es sich die Beine. Sondern dann kommt es ja zu Unfällen. Die Frage ist nur, sind die nicht völlig vorprogrammiert und völlig vorhersehbar, wenn die Tiere ihre schweren Körper aufgrund der morschen Knochen eben nicht mehr tragen können? Und da muss man dann eben die Frage stellen, war das vorhersehbar, beziehungsweise haben diejenigen, die den Transport eingeleitet haben, das vorhergesehen? Und da sind die Hürden des Vorsatzes hoch. Ich muss die Möglichkeit erkennen und billigend in Kauf nehmen, dass das passiert. Und das ist sicherlich auch nicht ganz einfach, das nachzuweisen.
Ich habe immer so eine philosophische Abschlussfrage für meine Gäste, weil das in allen Punkten immer zu einem wundervollen Schlusswort führt. Wenn Sie sich jetzt für die Zukunft in Ihrem Bereich oder in diesem Tierschutzbereich, wie auch immer, quasi etwas, also es kommt jetzt eine gute Fee, Sie dürften sich etwas wünschen. Was wäre das für Sie?
Als Jurist würde ich mir wünschen, dass geltendes Recht einfach mal angewendet wird. Gut, als Mensch würde ich mir wünschen, dass sich die Zahl der in Deutschland gehaltenen angeblichen Nutztiere drastisch reduziert. Nicht nur aus Tierschutzgründen, aus Klimaschutzgründen, aus Gründen der Nachhaltigkeit. Da liegt das, denke ich, auf der Hand. Und dass vielleicht jeder mal darüber nachdenkt, bevor er ein Stück Fleisch isst, ob er das Tier auch selber umgebracht hätte, bevor es isst.
Dem kann ich nur zustimmen, ja. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit und auch den Kontakt, der von Anfang an, muss ich sagen, also extrem angenehm war. Ich weiß, wir haben das erste Mal telefoniert, da war ich gerade mitten im Umzug, aber wir sind so schnell, was ja auch gar nicht schlimm war, im Gegenteil, also wir sind in meinem ganzen Chaos so schnell auf Punkte gekommen, wo man gemerkt hat, okay, da sind wir so d'accord. Deswegen hat mich das wirklich super gefreut, der Kontakt. Ich glaube, wir haben jetzt auch heute, ich bin fast am Überlegen, ob wir da zwei Folgen draus machen, wir haben natürlich jetzt heute auch mal richtig Input, also Output, Input geliefert. Ich sag mal so, auf jeden Fall erstmal ganz herzlichen Dank dafür. Ich denke, der ein oder andere Hörer hat vielleicht noch Fragen. Ihr könnt das auf jeden Fall mal auf der Facebook-Seite der Lust auf Vegan Podcast machen, ein Posting. Da besteht die Möglichkeit, das drunter zu schreiben und ich kann das dann auch weiterleiten. Vielleicht dann nochmal eine zweite Frage an die Hörer, ob Interesse besteht. Wir hatten jetzt heute das Thema Tierrecht im Speziellen.
Wir haben nicht über Tierrecht, wir haben über Tierschutzrecht gesprochen.
Ah, ja, okay, ja,
stimmt. Tierrecht ist was anderes. Ein Tierrechtler bin ich nicht. Damit befasse ich mich nicht. Das ist eine hochphilosophische Frage. Das übersteigt meine Expertise.
Aber wir haben ja heute das Thema Lebensmittelrecht noch gar nicht so behandelt. Also wenn ihr da auch Interesse dran habt, dass vielleicht sich Professor Dr. Bülte da nochmal Zeit für nimmt, dann kommentiert es doch auch gerne. Denn auch das ist ein spannendes Thema.
Der Lust auf Vegan Podcast von und mit Erik Hübner. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytarier.